Irgendwo dazwischen. Zwischen Himmel und Erde, so haben wir gestern gesprochen. Zwischen Transzendenz und Immanenz. Heute die wahrscheinlich erwartete Perspektive zwischen Morgen und gestern. Die Frage der Zeit, die Frage der Hoffnung ist ein ganz altes Thema des christlichen Glaubens. Und wenn wir uns erinnern an die Trias der drei Tugenden, dann wissen wir, dass neben Glaube und Liebe die Hoffnung wesentlich ist für die Bestimmung und das Leben im christlichen Glauben. Glaube, Liebe und Hoffnung. Ja, man könnte sogar das Christentum charakterisieren als eine Religion der Hoffnung. Denn die Dimension der Hoffnung konstituiert den spezifisch christlichen Glauben und die christliche Religion. Die ersten Christen lebten in einer bestimmenden Naherwartung. Das heißt, dass sie das Eigentliche, den Höhepunkt, wie wir gestern thematisierten, die wirkliche Begegnung, die Identität schlechthin, die eigene Verwirklichung von der Zukunft her erwarteten und dies in einer sie bestimmenden Nähe, in einer Unmittelbarkeit des Morgen. Die ersten Christen lebten in der sogenannten Naherwartung. Unter Naherwartung verstehen wir einerseits das Bestimmtsein von Zukunft und andererseits die Unmittelbarkeit dieses Bestimmtseins. Das, was Erfüllung, Vollkommenheit, Verklärung bedeutet, steht unmittelbar bevor, sodass es nicht bestimmt. Das, was die christliche Religion ausmacht, ist nun ein sehr differenziertes Wahrnehmen von Wirklichkeit. Die ersten Christen waren in keiner Weise naiv, wie man ihnen unterstellen mag, sondern sie erlebten ihre Wirklichkeit sehr wach und nüchtern. Sie teilten die Wirklichkeit sich einer ablaufenden Geschichte. Sie hegten nicht die Illusion, es wird schon alles besser werden, sondern sie nahmen wahr, dass die Geschichte, die Natur, sich so entwickelt, dass man die Hoffnung nicht aus der Erfahrung schöpfen kann. Gleichzeitig aber lebten sie mit einer anlaufenden Geschichte, sodass wir sagen können, sie lebten in einer Spannung von ablaufender Geschichte in Nüchternheit ihrer Wirklichkeit und einer anlaufenden Geschichte, die dem entgegengeht und es auffängt. Das heißt, sie lebten zwischen Wirklichkeitswahrnehmung in aller Nüchternheit und Bestimmtsein von Realität. Die Realität war das, was sie bestimmte. Realität war das, woher sie sich verstanden, und Wirklichkeit war das, was sie erfahren haben. Nun ist diese Hoffnung der ersten Christen in der Regel in der Neuzeit vergessen. Als Kinder der Aufklärung haben wir uns gestern schon erinnert, dass wir uns selbst und unsere Situation konstituieren. Wenn aber ich selbst Mittelpunkt der Welt bin, hier und jetzt, dann ist das Mich-Bestimmende auch in mir alleine begründet. Der neuzeitliche Mensch schafft seine Zukunft selbst. Und er taumelt zwischen Allmachtsfantasien und Ohnmachtsgefühlen in seiner Wirklichkeitserfahrung. Die Älteren unter uns waren dabei, als wir in den 60er Jahren den Gang durch die Institutionen machen wollten, um die Welt zu verändern, angefangen in der Bundesrepublik. Viele sind durch die Institutionen gegangen, Die haben sich aber nicht geändert, sondern mehr die durchgegangen sind, sodass die Welt immer noch relativ vergleichbar ist mit damals. Waren wir in den 70er Jahren, dann waren wir vielleicht hier schon in der Gegend gewesen oder haben die aufkeimende ökologische Bewegung mitbekommen, haben unsere Joghurtdeckel vorwärts und rückwärts abgeleckt, dreimal gebügelt mit sehr viel Energieaufwand, um sie dann fein sortiert zur Verbesserung der Welt zu sammeln und sie dann mit Autos irgendwo hinzufahren, um in der Summe der Bilanz am Schluss dann 10-mal mehr vergeudet zu haben als am Schluss gespart. Wir verändern die Welt. Zwischendrin, ich war junger Assistent, hatte ich es dann mit Studenten zu tun, die weder von ihren Onkels noch von ihren Eltern länger beeindruckt waren, sondern die nur noch an sich selber dachten und über den Tag nicht hinausschauten. Und ein bisschen wirkt das jetzt noch nach. In meiner Heidelberger Zeit wollten die Studenten eine Demonstration machen. Es blieb uns nichts anderes übrig, als wir, dass wir als Professoren vorne weggehen und unseren Studenten sagten, wie sie jetzt mal richtig demonstrieren sollen, weil der Druck von unten schon etwas gelähmt war. Ohnmachtsgefühle, man fragte nur noch nach Prüfungsordnung. Nun lehnen diejenigen unter uns, die christlich sozialisiert sind, sich gelassen zurück und können die Spiele der Aufklärung und der Neuzeit souverän distanziert betrachten. Bei uns war das immer anders, denn wir waren konsequent von der Hoffnung bestimmt. Stimmt das? Meine Erfahrung in Seelsorge und Verkündigung ist eine andere. Denn längst sind die Frommen, und die seit Jahrhunderten, selbst Kinder des Individualismus geworden und Opfer der Aufklärung. Und je lauter Fromme protestieren, je mehr setzen sie sich ein für Dinge, die nicht in der Bibel stehen, sondern im neuzeitlichen Menschen begründet ist. Das Insistieren auf den freien Willen haben sie nicht aus der Reformation, haben sie nicht aus der Bibel. Das ist Kant und Descartes nur einfach fromm gewendet. Wie oft habe ich am Telefon mit Kollegen gesprochen, ich rede jetzt nicht von Anglisten, ich rede nur von Theologen. Da kommt etwas, was, als ich ein Buch der Transaktionsanalyse las, mich tief bewegt hat. In der Transaktionsanalyse spricht man ja von diesen Kommunikationsschemata und ein Schema, ein Spiel der Erwachsenen ist, es ist einfach ganz schrecklich. Wir kommunizieren miteinander, um uns gegenseitig darin zu bestärken, dass alles doch ganz schrecklich ist. Und jedes Mal, wenn jetzt ein Kollege wieder über die Studenten klagt, über die Welt, über die Kirche oder über sich selbst, es ist alles ganz schrecklich, muss ich immer etwas lächeln und werde an Eric Byrne erinnert, Spiele der Erwachsenen. Selbstbestätigung und Kommunikation geht nur noch negativ, indem man sich gegenseitig bestärkt, wie negativ doch alles ist. Nur einmal gab es eine Steigerung, da sprach ich mit einem älteren Kollegen und der sagte dann nach dreimal, es ist alles ganz schrecklich. Es ist ja noch viel schlimmer, als ich erwartet hatte. Und das will etwas heißen bei den Theologen. Noch viel schlimmer, als ich es erwartet hatte. Nun kommt durchaus im christlichen Kontext ja so etwas vor wie Apokalyptik, Zukunft, Beschreibung dessen, was abläuft. Ja, es gibt Berechnungen, was noch alles passieren muss bis zur Vollendung. Aber schauen wir kritisch hin, was wir die letzten 200 Jahre dort verhandelt haben. Dann war es eben Apokalyptik und nicht Hoffnung. Es wird in dem, was wir heute als Hoffnung beschreiben im christlichen Kontext, in der Regel das Negative, das zu Erwartende. Also wie viele Leiden gibt es vor der Entrückung der Heiligen oder danach? Wie viele gehören beim ersten Mal dazu, wie viele beim zweiten? Wer gehört zur ersten, wer zur zweiten Auferstehung? Ist dieser Bundeskanzler schon der Antichrist? Von einer Antichristin war ja nicht die Rede, aber kann man nicht auch den Namen Merkel auf 666 symbolisch umbuchstabieren? So also sind die Themen, die uns heute beschäftigen. Ich sprach gestern mit jemand, der das Projekt vorhat, biblische Wahrheiten, Grundbegriffe des Christentums, säkular so zu übersetzen, dass wir sie in unsere Gesellschaft hinein kommunizieren können. Dies ist gerade bei der Hoffnung wesentlich. Denn wir haben gelernt, und nicht zuletzt durch die Entwicklung der letzten 40 Jahre, dass wir in Hoffnung leben müssen und dass wir Hoffnung brauchen. Kein Mensch kann ohne Zukunftsperspektive leben. Denn das Leben im Hier und Jetzt ist nur möglich, wenn ich ein Dort und Dann kenne. Die Vorfreude des Advent lässt sich vielleicht einmal lösen von der Erfüllung. So habe ich, als ich wissenschaftlich arbeiten musste, mir einmal vorgenommen, dieses Jahr machst du Urlaub, wie wir gestern schon darüber sprachen mit Manfred. Und vor lauter Vorfreude auf den Urlaub habe ich tatsächlich 1, 2, 3, 4 Seiten geschrieben und ich merkte, jetzt läuft es. Und dann habe ich gesagt, jetzt läuft es so gut, jetzt lasse ich den Urlaub ausfallen. Mit dem Schwung der Vorfreude schaffe ich jetzt durch, wie man im Schwäbischen sagt. Das hat einmal geklappt. Der Existenzialismus der Hoffnung hat funktioniert, ohne Realitätsbezug. Nächstes Jahr habe ich es wieder versucht. Freu dich auf den Urlaub, da wirst du voller Vorfreude motiviert sein und einen Tag, bevor du in Urlaub fährst, dann drehst du den Hahn zu und sagst, jetzt wird weiter geschafft. Das hat nicht funktioniert. Warum? Das ist die Schwäche des Existenzialismus. Der Mensch kann im Hier und Jetzt nicht leben, wenn er kein Dort und Dann kennt. Wie soll ich Kraft beziehen aus einer Transzendenz, wenn es nichts als die Immanenz gibt? Das heißt, wir brauchen notwendig Zukunft, um Gegenwart zu haben. Haben wir selbst mal unter Schwermut oder Depression gelitten, andere Menschen in Schwermut und Depression begleitet? Das ist ja genau ein Symptom von dem, was gestern und heute Thema war. Wenn ich mich selbst nicht mehr verstehen kann, von einem her, der mich bejaht, wie ich bin, der mit mir versöhnt ist, obwohl ich es noch nicht kann, der mir eine Tür aufhält in seiner Zuneigung, Anerkennung und Liebe. Und wenn es keine Tür gibt, die aus der Zukunft her sich mir öffnet, sondern ich in einem Raum bin mit lauter Türen, die alle verschlossen sind, dann werde ich depressiv. Ich werde deprimiert. Es gibt keine erfüllte Gegenwart ohne die Perspektive der Zukunft. Nun werden die, die mit dem Thema Hoffnung oder mit Therapie und Pädagogik sich beschäftigt haben, die Zeit noch etwas anders kennen, denn wir sagten ja zwischen morgen und gestern. Es gibt noch einen Zusammenhang. Wir brauchen Zukunft, ein Morgen, um Gegenwart erfüllt zu leben. Aber wenn wir fragen, wie schaffen wir Menschen, die von einem Morgen her im Heute leben können, dann stellen wir fest, dass unsere heutige Fähigkeit zu hoffen bestimmt ist von unserem Gestern. Naiv würden wir immer sagen, Hoffnung lebt vom Morgen. Das ist aber nur auf den ersten Blick richtig. Hoffnung lebt auch auf dem Hintergrund des Gestern. Habe ich eine Kindheit und Jugend erlebt, die mich erfüllte, in der ich Harmonie hatte? So wie gestern ein Gespräch sich ergab, wo jemand mir sagte, für mich war eigentlich das Schöne an der Kindheit nicht nur die Offenheit auf Zukunft, sondern genau das, was ich von meinem Bruder her ansprach, dieses Glückseligsein in der Vergangenheit, wem das geschenkt war. Glückselige Momente, Beziehungen, der ist hoffnungsstark. Jemand, der eine unversöhnte Vergangenheit hat, der kann nicht in die Zukunft fliehen, sondern er bringt seine Unversöhntheit mit und kann auch nicht hoffen. Das heißt, wir sind auf unserem Weg in die Zukunft immer Kinder unserer Vergangenheit. Und so können wir Hoffnung nur lernen, indem wir uns mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen und so unsere Gegenwart bewältigen. Wer im Krieg mit sich selber ist, wer im Krieg ist mit seiner eigenen Vergangenheit, der kann nicht ungehemmt in die Zukunft gehen. Das ist der Grund, warum das Neue Testament unsere Hoffnungsfähigkeit nicht nur mit dem ausstehenden Ende motiviert, sondern mit der Einholung unserer Gegenwart und der Versöhnung unserer Vergangenheit. Das ist der Grund, warum das Neue Testament davon spricht, dass jemand, der in Christus hoffen lernt, nicht nur eine neue Zukunft bekommt, sondern eine neue Vergangenheit. Im Johannesevangelium wird davon gesprochen, dass die, die ewiges Leben bekommen und anfangen zu hoffen, aus Gott neu geboren werden. Aus ihrer Wirklichkeit gesehen kommen sie aus der Finsternis, aus dem Tod, aus dem Hass, der Ablehnung und Unversöhntheit. Sie bekommen eine neue Vergangenheit, einen neuen Ursprung geschenkt, indem sie aus Gottes Liebe gezeugt und geboren werden. Hoffen ist notwendig. Nur wer ein Morgen hat, kann das Heute genießen. Das Existenzialistische Hier und Jetzt ist eine Illusion, wenn es kein Dort und Dann gibt, kein Woher und Wohin. Wenn das so ist und dies plausibel ist, zeitgeschichtlich, geistesgeschichtlich, theologisch wie psychologisch, dann ist für mich die spannende Frage, was war dann die Hoffnung der ersten Christen, die sie bewegte und motivierte und uns eben nicht? Nun, es ist gar keine Frage, dass die ersten Christen, das war mein Einstieg, in Naherwartung lebten. Was erwarteten sie? Sie erwarteten, dass der, mit dem sie gegangen sind, dieser Jesus von Nazareth, der gestorben ist aus Treue zu seinem Vater, zu seinem Lebensinhalt und zu den Seinen, dass der, der auferweckt wurde, bald wiederkommt, um sie zu erlösen. Das heißt, sie haben eine anlaufende Realität als Orientierungsrahmen gehabt. In Römer 13 kann Paulus so schön sagen, es wird Zeit aufzustehen und wach zu werden. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht weg. Einige zucken jetzt zusammen. Es ist hart, um 14 Uhr zu sprechen und zu hören. Also Paulus war das war nicht ich. Es ist Zeit aufzustehen, denn die Stunde der Erfüllung ist jetzt schon viel näher als damals, als wir gläubig wurden. Was für ein Argument in Römer 13, der folgende. Das heißt, dass er sein Leben so wahrnahm, dass er nicht älter wurde, sondern jünger. Von der Wirklichkeit her, 2. Korinther 4, werden wir natürlich vom äußeren Mensch her älter. Aber jeder Geburtstag bringt uns näher an das Ziel unseres Lebens. Die Vollendung der Christusgemeinschaft, die Vollendung der Versöhnung mit Gott, der Welt und mit uns selber, den Höhepunkt unseres Lebens. Hier müssen wir uns selbstkritisch fragen, erleben wir unsere Geburtstage so? Ich meine jetzt nicht nach dem dritten Glas Wein, so im Rausch in der Zynik, sondern ganz wahrhaftig, dass wir sagen, wir werden jünger von Jahr zu Jahr. Es dreht sich die Lebenswahrnehmung einmal um, wenn wir uns bewusst sind, es mag sein, dass unsere menschliche Voraussetzung und Erfahrung uns lehrt, dass es abwärts geht, ab dem Zenit, an dem die Illusionen zerplatzen. Mir wird aber eine Zukunft zugesprochen, die mich umgekehrt leben lässt. Ich gratuliere den Älteren unter uns, sie sind jünger im Geist. Näher an der Vollendung. Und das meine ich nicht ironisch, das meine ich im vollen Wortsinn. Die ersten Christen lebten in dieser Naherwartung der Vorfreude. Und diese Naherwartung der Vorfreude, diesen... Die ersten Christen lebten in dieser Naherwartung der Vorfreude. Und diese Vorfreude bewirkte etwas Doppeltes, was wir vielleicht nicht geistlich kennen, wohl aber aus unserer eigenen Erfahrung. Ich habe den Advent erwähnt und den Urlaub. Zwei Beispiele, an denen wir das kennen. Ich schiebe meine Steuererklärung so lange vor mir her, wie es irgendwie geht. Die kommt bei mir noch mal nach Magister- und Seminararbeiten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Manfred. Immer dann. Wenn aber der Urlaub ansteht und der Termin abläuft, dann flutscht es mir plötzlich von der Hand und ich schaffe in wenigen Tagen, was ich monatelang immer ungeliebt vor mir her schob. Warum? Vorfreude motiviert. Jemand, der sich nicht aus dem Hier und Heute bestimmt, der nicht morgens beim Aufstehen fragen soll, was soll der Tag schon bringen, der mit dem Aufstehen beginnt. Der nicht in den Spiegel schauen muss und erschrickt und sagt, warum bin ich jetzt eigentlich aufgestanden? Sondern der aufwacht und sagt, richtig, bald ist Weihnachten, so haben wir als Kinder gesagt. Richtig, bald ist Urlaub oder vielleicht richtig, bald trifft sich das Rad wieder und wir sind motiviert, Notwendiges zu tun. Als kleiner Junge, ich gestehe, habe ich diese Vorfreude genossen. Ich habe das nur zweimal im Jahr erlebt, dass ich gerne in die Schule ging. Das war vor Geburtstag und vor Weihnachten. Dann konnte selbst die Schule bei mir den Tag nicht mehr verderben. Beim Aufstehen gedacht, oh, heute kommt eine Klassenarbeit. Ah, richtig, es geht auf Weihnachten zu. Und wie habe ich als kleines Kind am Adventskalender jeden Tag mit glänzenden Augen ein Türchen aufgemacht und konnte ablesen, bald bin ich da, wo ich hin will. Ich habe mir ein Fahrrad gewünscht, das ist mein erstes, also hurra, es wird. Die Freude am Öffnen der Türchen hatte nichts damit zu tun, dass ich die Bilder noch nicht kannte. Die haben mir vorher alle gegen das Licht schon angeguckt. Das war nicht die Überraschung, sondern es hatte nur eine Schlüsselfunktion. Es hatte eine Schlüsselfunktion, sich das zu vergegenwärtigen. Andere, die bei der Bundeswehr waren, die kennen das vielleicht, dass man sich so ein 2-Meter-Band kauft und jeden Tag einen Zentimeter abschneidet und dann sagt, jetzt ist es noch 30 Tage, 15 Tage, 5 Tage, peng, heute ist es da. Wir alle haben Beispiele aus Kindheit oder Gegenwart der Vorfreude. Vorfreude relativiert das schwer Erträgliche und Vorfreude motiviert zu dem, was notwendig zu tun ist. So haben die ersten Christen gelebt und ihre äußere Situation war wesentlich unangenehmer und leiderfüllter, als wir heute mehrheitlich leben. Sie waren wegen ihres Glaubens, nicht trotz ihres Glaubens, wegen ihres Glaubens aus dem Beruf rausgeflogen, wegen ihres Glaubens verfolgt, ja sogar bis zum Leben hin gefährdet und dennoch hoffnungsvoll. Einige theologisch Kundige unter uns winken schon ganz gelassen ab und sagen, das war die Naherwartung der frühen Kirche. Das hat sich ja falsifiziert. Es kam keine Naherwartung, es streckte sich ja. Wie soll man Hoffnung durchhalten, die sich streckt? Und nicht 24 Tage, sondern plötzlich 24 Monate, dann 24 Jahre, ja vielleicht 2400 Jahre. Streckt. Es ist für mich spannend, im Neuen Testament die Christen zu erleben und ihre Bewältigung des Konfliktes wahrzunehmen, die begonnen haben mit Naherwartung wie Paulus. 1. Thessalonicher 4, Christus wird kommen und wir, also ich und die anderen, die dann noch leben als Gläubige, werden ihm entgegengerückt werden auf den Wolken, so wie man einem König entgegengeht, um mit ihm in die Stadt einzuziehen. Toten, so sagt er, werden auferstehen. 1. Korinther 15, nicht alle werden sterben, so ist da noch seine Hoffnung. Aber alle werden verwandelt werden aus dem irdischen, begrenzten Leib hin in eine Wirklichkeit und Realität, die völlig unbegrenzt ist. Er selbst denkt, ich bin dabei, wenn die Lebenden verwandelt werden. Dann in Ephesus kam er ins Gefängnis und hörte schon sein Todesurteil. Und er schreibt uns in 2. Korinther 1, ich habe selbst schon mit meinem Leben abgeschlossen. Das heißt, Paulus hat hier das erste Mal existenziell dem Sterben ins Auge geschaut und gab sich schon verloren. Dann kann man mit Häme sagen, jetzt will ich mal gucken, wie er weiterschreibt im 2. Korinther, wie er im Philipperbrief gestimmt ist, nachdem seine Naherwartung geplatzt ist und die einzige Perspektive war, auch ich werde sterben wie alle anderen. Und dann wird die Hoffnung sich erfüllen. Es gibt keinen Brief wie den 2. Korinther und Philipper, der von einer solchen tiefen Geborgenheit, Freude und Zuversicht bestimmt ist. Für Paulus hat sich an dem Faktum, dass seine Identität sich jenseits des Sterbens vollendet, nichts geändert an der Intensität seines Lebens im Hier und Jetzt. Es hat sich bei der Wahrnehmung, dass er als Märtyrer sein Leben verlieren wird, obwohl er an Christus glaubt, ja noch eins draufgesetzt, weil er an Christus glaubt, vorzeitig stirbt, nichts verändert an der Steigung seines Lebens. An der Perspektive, ich habe das Schönste noch vor mir. Ich lebe nicht ab, sondern an. Ja, ich lebe ab, konnte Paulus sagen, in Hinsicht auf meinen irdischen Leib. Ich weiß um diesen Pfad im Fleisch, ob Krankheit, ob Verfolgung, ob Ausgrenzungssituation, ob äußerer Mangel. Ich weiß um diese Wirklichkeit. Aber in der Wahrnehmung meiner Wirklichkeit lebe ich ganz aus der mir zugesprochenen Realität, der Liebe und Zukunft Gottes mit mir. Das Abbrechen der Naherwartung hat im Neuen Testament nichts geändert an der Intensität der Hoffnung. Wie lernt man eine solche Hoffnung, die einen Menschen zuversichtlich leben lässt, selbst wenn er trotz seines Glaubens Nachteile und innerweltlich gar keine Vorteile hat? Wie kann einer intensiver leben, wenn er sogar um dieser Vision willen sein Leben riskiert? Nun, ich habe die Formulierung eben einfließen lassen. Hoffnung müssen wir lernen. Es ist ein Lernprozess, ein Hoffender zu werden. Zwischen morgen und gestern so bewusst im Glauben zu leben, dass ich aus dem Gestern den Reichtum schöpfe und mich mit der Armut versöhnen lasse und aus dem Morgen das schöpfe, was auf mich zukommt und mich erfüllt. Um es anschaulich zu machen. Wir alle kennen wohl Offenbarung 21, das Reden von dem Kommen Gottes und dem neuen Jerusalem. Hier hat ein Verfasser des Neuen Testamentes, der Schreiber dieser Offenbarung, seiner Gemeinde das Hoffen beibringen wollen, sie lehren wollen, inspirieren wollen zur Hoffnung. Wie wird es sein, wenn alles vollendet wird? Gott selbst wird kommen und bei ihnen wohnen. Das heißt, eigentlich geht es um das Thema von gestern auch heute. Das, was uns erfüllt, versöhnt, erlöst, vollendet, ist die vollkommene Beziehung. Dann werden wir Gott ins Auge schauen und seine ganze Liebe wahrnehmen. Dann werden wir eine Ewigkeit lang überwältigt sein von einer Gnade, die wir auch heute noch nicht verdient haben. Das wird uns erfüllen, er in Person. Jetzt sagen wir, ja, das ist aber jetzt wieder ein geschlossenes System. Ich muss ja die Person erst so positiv denken können, Gott als Liebenden erkennen, um das dann auch als Inhalt der Zukunft für mich zu verstehen. Nein, jetzt wird es anschaulich. Wie wird dieses Zusammensein mit Gott beschrieben? Er wird abwischen alle Tränen. Es wird kein Tod mehr sein, kein Geschrei, keine Schmerzen, kein Krieg, keine Vergänglichkeit. Alles das wird nicht mehr sein. Ist unser Standpunkt, ich kann nicht hoffen, weil ich im Moment nichts Positives sehen kann, weil meine Wirklichkeit negativ bestimmt ist? Johannes antwortet, das macht nichts. Man kann die Hoffnung auch via Negationis lernen. Das heißt, in den Tränen das Ende der Tränen ahnen. Im Schmerz zu wissen, das wird Himmel sein, dass dieser Schmerz nicht mehr ist. Dort gibt es keine Trennung mehr. Dort verliere ich keine geliebten Menschen mehr, sondern dort werde ich immer mit ihnen zusammen sein. Via Negation ist auf dem Weg der Verneinung. Ein Einüben der Wahrnehmung eigener Einschränkung, nicht im Modus der Klage, dass ich immer nur fixiert bin auf all das Negative meines Lebens, sondern das Negative anschaue und dadurch damit versöhnt werde. Mit Einschränkung, Schmerz, Verlust und abnehmender Kraft dadurch versöhnt werde, dass ich vom Ende her weiß, ich werde daraus erlöst. Dann geht die Beschreibung weiter in eine ganz andere Richtung. Es wird das neue Jerusalem beschrieben, die neue Stadt, eine Stadt aus Gold, Silber und Edelstein. Sollen wir uns die Zukunft materialistisch denken? Natürlich nicht. Es sind Metaphern, es sind Bilder. Aber was für Bilder? Es werden die Werte unserer diesseitigen Welt genommen und werden gesteigert. Wenn eine Frau in der frühen Gemeinde, die sehr arm war, ein Kärtchen hatte so klein, dass man schon eine Lupe brauchte, um genau hinzuschauen, dann fühlte sie sich schon reich und geschmückt. Die ersten Christen waren bettelarm. Hier aber, heißt es, wird ein Stadttor aus einer einzigen Perle rausgeschlagen und Gold und Silber wird die Stadt sein. Was ist das für eine Logik? Es wird die Realität der Zukunft greifbar gemacht in der Steigerung der positiven Werte gegenwärtiger Erfahrung. Gold und Silber sind Werte dieser Welt. Das, was uns dort erwartet, übertrifft alle Werte dieser Welt. Via eminentiae, sagen wir traditionell, auf dem Weg der Steigerung wird das Unvorstellbare vorstellbar gemacht. Das Faszinierende ist nun daran, dass wir normalerweise meinen, wir kämen dem Himmel näher, wenn wir die Erde demontieren. Dass wir meinen, wir täten dem Schöpfer einen Gefallen, wenn wir die Schöpfung abwerten. Wir würden dem Künstler ein Kompliment machen, wenn wir seine Kunst verachten. Glaube in Askese. Ja, die Rheinischen gucken mich an und sagen, heute haben wir noch Karneval, aber nächste Woche schlägt es traditionell zu. Fasten als ein Weg, Gott näher zu kommen. Ich habe nichts gegen das Fasten, vielen von uns steht das gut, mir wird bestimmt auch. Mir geht es um den theologischen Gehalt darin. Dass ich meine, ich könnte Gott näher kommen durch Verzicht. Hier wird etwas anderes getan. Indem ich all das, was ich erlebe, genieße, die Schöpfung wahrnehmen und genießen, aber in der Schöpfung zugleich den Schöpfer sehen, das Bild anschaue und mich für den Künstler interessiere, das Musikstück spiele und in Faszination einer Frage, wer hat das komponiert? Indem ich dies tue, lerne ich hoffen im Genießen. Im Hier und Jetzt lerne ich das dort und dann kennen. Wäre meine Frau im Krankenhaus und ich würde ihr einen Strauß Blumen bringen und sie würde mit der ersten Kraft ihrer Genesung aufspringen und auf den Blumen rumhüpfen, sie zertreten und sagen, ich liebe nur dich, ich will keine Geschenke von dir, wäre ich an Betracht der Winterpreise für Rosen relativ irritiert. Warum? Nun, weil die Absicht eines Schenkenden natürlich ist, in dem Geschenk eine Botschaft zu vermitteln. Und ich werde dem Geber gerecht, indem ich das Geschenk ehre, mich daran freue und es genieße und dann vom Geschenk aufschaue zum Geber und ihm sage, Dankeschön, ich habe deine Botschaft verstanden. So lebten die ersten Christen. Sie genossen ihr Leben und bei jedem Bissen und bei jedem Schluck und bei jedem Blick hatten sie zugleich die Botschaft ihres Schöpfers verstanden. Glaube bedeutet nicht Weltabsage und Verleugnung, sondern Bejahung der Schöpfung. Und jemand, der Schöpfung in vollen Zügen genießt, der wird immer gespannter auf den Schöpfer. Jemand, der es lernt, im Hier und Jetzt und in seiner Vergangenheit, in schlaflosen Nächten und langen Spaziergängen, all die kleinen Perlen und Goldringe seiner Erfahrung und Wirklichkeit wahrzunehmen, der hat das Jerusalem, das Gott uns schenkt, vor Augen. Ich weiß, einige Männer unter uns haben es nicht so mit Goldschmuck und mit Perlen. Da muss man sich eben vorstellen, dass der Off-Limits dann mit seinem Porsche GT auf der Milchstraße fahren kann. Wenn das dein Bild ist, es sei genehmigt, es steht nicht in Offenbarung, aber es entspricht der Analogie. Leben genießen und transzendieren zugleich. Das Heute ausschöpfen aus dem Reichtum des Morgen. Das ist die Hoffnung der ersten Christen. Dies müssen wir lernen. Und wenn ich daran denke, wann ich Hoffnung in meinem Leben das erste Mal gelernt habe, es war nicht in der Erfüllung, es war in den Tränen. Da habe ich die ersten Christen aus Sehnsucht, wie dieser Begriff mehrmals fiel, gestern und heute, aus Sehnsucht habe ich sie kennenlernen wollen und habe ihre Botschaft ertastet. Es gibt aber eine Einschränkung, die dennoch zählt. Wie soll ich es einüben, Hoffnung zu lernen, wenn ich doch auf mein Sterben zugehe und auf die Ungewissheit dessen, was danach kommt. Wart ihr in den letzten Monaten und Jahren immer auf Beerdigungen, christliche Beerdigungen? Freudenfeste erlebt? Siegesgrenze wurden geworfen? Hoffnungsbotschaft über das Grab hinaus? Ich gestehe, dass ich bei manchen Beerdigungen auch aus christlichem Mund keine Hoffnung hörte. Wir haben als Kinder der Neuzeit gedacht, wir täten unseren Gemeinden einen Gefallen, wenn wir besser im Hier und Jetzt blieben mit unserer Botschaft. Das kann man im Konfirmandenunterricht sagen. Kerle, nehmt euch zusammen, das Leben liegt vor euch, macht was draus, dann kriegen die glänzende Augen Illusion und stürmen los. Das kann man aber nicht mehr am Grab sagen. Das kann ich nicht sagen, wenn ich einen Todkranken am Bett begleite. So kann ich nicht Mitarbeiterinnen der Hospizbewegung ins Feld schicken, dass ich sage, einfach auf die Schulter klopfen, nicht, dann fällt die ab, das geht nicht. Es ist unangebracht. Die christliche Botschaft ist, dass es eine Zukunft gibt, nicht nur bis zum Sterben, sondern über das Sterben hinaus. Und jetzt kommt die Unsicherheit. Fragen Sie mal überzeugte Christen, was ist im Augenblick des Sterbens? Dann kommen wir ins Stottern als Kinder der Aufklärung. Wenn ich das Johannesevangelium frage, wenn ich Paulus frage, was ist im Augenblick des Sterbens? Dann fängt er nicht an zu sagen, irgendein Schattenreich, ein Warten auf ein Jenseits und ein vorläufiges Frieren im Grab, sondern im Augenblick des Sterbens bin ich in der vollkommenen Gottesgemeinschaft. Das Evangelium ist, dass wir als Christen sehr wohl sterben werden, aber als gläubige Christen niemals mehr tot sein können. Sterben ist der Abschluss unserer bisherigen leiblichen Existenz. Das, was dann folgt, ist die Vollendung unserer vollkommenen Existenz in einer neuen Leiblichkeit. Und so kann Paulus im Gefängnis in Philipper 1 sagen, angesichts meines Gefängnisses, meiner Schmerzen, all das, was ich hier erwarte an Abwertung und Strafe und Folter, hätte ich wohl Lust, jetzt zu sterben und bei Christus zu sein. Und er sagt es nicht verbittert und deprimiert, sondern voller Hoffnung und Erfüllung. Denn er wird nicht tot sein, wenn er stirbt. Wenn wir das als Christen doch wüssten und mehr als wissen in unserem Herzen haben. Christen können wohl sterben, aber sie werden nicht tot sein. Warum? Nun, weil wir schon im Leben Christus als unser Leben haben, weil wir diesem Christus, der gekreuzigt und auferstanden ist, jetzt schon gehören. Wenn wir aber zu diesem gekreuzigten Auferstanden gehören, dann lässt der uns nicht los, in Anfechtung nicht und Zweifel, in Misserfolg nicht und Schmerzen und nicht in der Stunde unseres Sterbens. Leben wir, Römer 14, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sind wir auch Angehörige dieses selben Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Einspruch des neuzeitlichen Menschen. Paulus, da bringst du was durcheinander. Eben hast du doch gesagt, es kommt ein Tag, der in der Zukunft liegt. Dann wird Christus wiederkommen und dann wird er alles vollenden. Dann gibt es die leibliche Auferstehung in die neue Existenz. Und jetzt kommt Christus nicht wieder, sondern du sagst, als Sterbende werden wir bei ihm sein. Gerade als neuzeitliche Menschen haben wir eigentlich eine Antwort, die Paulus abstrakt noch nicht hatte. Unsere Probleme, die wir haben, das zeitlich zusammenzudenken, dass Paulus jetzt schon in der Christusgemeinschaft ist, die Gläubigen, die verstorben sind, seitdem in der Christusgemeinschaft sind, aber Christus erst in Zukunft wiederkommt, dieses Auseinanderklaffen von Sterben und Auferweckung leiblich am jüngsten Tag, ist ein Scheinproblem. Ein Problem, das sich nur unter den Bedingungen von Raum und Zeit überhaupt stellt. Ohne Materie gibt es das Problem nicht. Und die Physiker und Mathematiker unter uns lösen dieses Problem abstrakt auf, das Paulus existenziell löste. In der Tat, das Zeugnis des Neuen Testamentes ist, wir werden wohl sterben, aber unsere Christusgemeinschaft bedeutet, wir werden mit ihm vollkommen in Gemeinschaft verbunden sein. dann können wir doch das Anleben mit den ersten Christen üben, oder? Ich glaube, es gibt nur noch einen Hinderungsgrund und dann schließt sich der Kreis zu gestern. Vorfreude hängt ja nicht nur von der Nähe der Zeit ab, sondern von der Person, auf die sie sich bezieht. Wenn sich eine ungeliebte Tante oder ein ungeliebter Onkel zum Besuch anmeldet, dann kann die Naherwartung so sein, dass ich das Klingeln schon im Ohr habe. Es stellt sich immer noch keine Vorfreude ein. Wenn ich aber Kopf bis Fuß verliebt bin, oder wenn meine Kinder in Australien waren und zurückkommen und die Enkel das erste Mal kommen, dann kann es noch 3 Monate sein. Und trotzdem kreuzt die stolze Großmutter auf dem Kalender schon die Tage an. Das heißt, die Naherwartung ist nicht von dem Abstand der Zeit bestimmt, sondern von der Beziehung zum Inhalt. Die Frage ist also nicht, wann kommt Christus, sondern als wer kommt er? Ist für mich Gott der liebende Vater, dem ich blind vertrauen kann, der mir in Christus 100, ja 1000 Schritte entgegenkam, um mich an der Hand zu nehmen und jetzt jeden meinen Schritt in der Wirklichkeit mit mir zusammenzugehen? Kann ich Gott blind vertrauen? Ist er der eine, bei dem ich ehrlicher bin als bei mir selbst und bei all den anderen Menschen? Dann kann ich ihm auch vertrauen. Das heißt, wir lernen die Zuversicht der ersten Christen. Wir gewinnen die Dynamik eines hoffnungsbestimmten, anlaufenden Lebens, trotz des Alterns, trotz des Verlustes, trotz des Misserfolges. Wir gewinnen dies, indem wir uns zusprechen lassen, wer Gott für uns sein will und wer wir in Gottes Augen sind. Anerkannt, geliebt, bejaht und versöhnt. Und insofern ist das Lernen von Hoffnung eigentlich ein Nebenprodukt des Lernens der Liebe und Gnade Gottes. Wir werden uns auf ihn freuen in dem Maß, wie wir ihn nicht fürchten. Wir werden uns auf die Zukunft freuen in dem Maß, wie wir von ihm versöhnt werden mit unserer Vergangenheit. Ein Beispiel zum Schluss. Wir wurden vor einiger Zeit eingeladen bei einer jungen Familie mit Kindern. Und wie sich das gehört, bevor man zum Abendessen der Alten geht, geht man ins Kinderzimmer und lässt sich zeigen, was es vorzuzeigen gibt. Und so hat die Tochter des Hauses mit ihren 5 Jahren und stolz ihre Gemälde gezeigt und wir bestätigten ihnen ihre große Zukunft und freuten uns an all den Farben. Und es kamen Fluss und Sonne vor, sodass wir als Gäste gleich wussten, Vater- und Mutterbeziehungen sind wohl geordnet. Nicht? Man weiß dann gleich als Gast, was einen im Abend erwartet. Geschultes Auge ist gleich orientiert. Nein, das Spaß beiseite war nicht die Pointe. Während wir mit dem Vater redeten, hörte ich hinten in aller Unschuld einen Ruf: Vati! Ich nahm das wahr. Mein Freund drehte sich wie vom Blitz getroffen um. Warum? Nun, er wusste, was dieses Vati bedeutete. Der 3-Jährige stand auf dem oberen Stockbett, hatte die Augen geschlossen, die Arme ausgerenkt und ließ sich fallen. Er zeigte uns nicht, was er malen konnte und was er bauen konnte. Er zeigte uns stolz seinen Vater. Vertrauen. Und jetzt frage ich dich zum Abschluss. Ist das eine Metapher für deine Einstellung zum Alter und zum eigenen Sterben? Die Arme ausbreiten, die Augen schließen und Vati rufen. In der Gewissheit, dass wir geborgen und aufgenommen sind. Vielen Dank.